Ich möchte den heutigen Predigtext verlesen. Und zwar lesen wir den in Lukas, Evangelium Kapitel 7, die Verse von 1 bis 11. Das ist die Geschichte von dem Hauptmann, die Kapernaum. Dort lesen wir, nachdem er aber Jesus vor dem Volk ausgeredet hatte, ging er den Kapernaum. Und eines Hauptmanns Knecht lag todkrank, den er wehrte. Da er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm, bat ihn, dass er käme und seinen Knecht gesund machte. Da sie aber zu Jesu kamen, baten sie ihn mit Fleiß und sprachen, er ist es wert, dass du ihm das erzeigst. Denn er hat unser Volk lieb und die Schule hat er uns erbaut. Jesus aber ging mit ihnen hin. Da sie aber nun nicht ferne von dem Hause waren, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, ach Herr, bemühe dich nicht. Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich mich auch nicht selbst würdig geachtet, dass ich zu dir käme, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan, und habe Kriegsknechte unter mir, und spreche ich zu einem, geh hin, so geht er hin, und zum anderen, komm her, so kommt er, und zu einem Knecht, tu das, so tut er es. Dabei Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und da die Gesandten wiederum nach Hause kamen, fanden sie den kranken Knecht gesund.
Einen schönen guten Tag wünsche ich. Ich freue mich, dass wir mal wieder Gemeinschaft miteinander haben. Wir hatten uns die letzten beiden Male, glaube ich, mit Kapitel 6 beschäftigt, wo der Evangelist Lukas einen Bericht aufnimmt in sein Evangelium, in dem Jesus Christus seine Regierungserklärung als Herr und König, der von Gott gekommen ist, abgibt. Streckenweise parallel zur Bergpredigt, in manchen Elementen etwas anders. Was wohl einfach auch an der Gelegenheit liegt, daran, dass verschiedene Gelegenheiten verschiedene Wortlaute mit sich bringen. Nun hat Jesus seine Regierungserklärung an der Stelle beendet. Wer nochmal einen Blick in die letzten Verse von Kapitel 6 wirft, der wird da unter anderem auf Jesu Entscheidungshinweis stoßen, dass er sagt, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem Mann, der tief gräbt und sein Haus auf Felsen baut. Wenn dann ein Sturm kommt und die Flut steigt, dann rüttelt sie zwar am Haus, aber sie bringt es nicht zum Einsturz. Wer meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Sand baut. Ich interpretiere ein bisschen. Das kann eine Prachtvilla sein, die bei schönem Wetter auch sehr gut steht. Aber wenn dann der Sturm kommt und die Flut steigt, dann wird das Fundament weggespült. Es ist nämlich kein Fundament. Und das Haus fällt in sich zusammen und Jesus sagt ausdrücklich dazu, sein Fall ist groß. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen über den, wer immer es war, der im 11. Jahrhundert die Bibel in Kapitel eingeteilt hat, denn er hat uns an dieser Stelle einen Bärendienst erwiesen. Denn genau auf diese Entscheidungsrede Jesu antwortet der Bericht des Hauptmanns von Kapernaum. Ich persönlich würde das für den Grund halten, weshalb Lukas, nachdem was er in Kapitel 1 sagt, in sinnvoller Ordnung diesen Bericht hier anfügt. Er hätte ihn ja auch weglassen können. Dieser Bericht aus dem Leben Jesu beschäftigt sich mit drei Gesichtspunkten, die ihr Fundament in Jesu Rede von dem Felsenfundament für das Lebenshaus haben. Der erste Aspekt ist die Frage nach dem Zugang zum Glauben. Der zweite Aspekt ist die Frage, wie das mit dem Glauben eigentlich geht. Und der dritte Aspekt ist, was glauben wir denn eigentlich? Wie ist das denn mit diesem Fundament für mein Lebensgebäude? Wer ist denn da gemeint? Wie komme ich auf dieses Fundament? Wie geht das mit dem Draufbauen? Jesus sagt das ja sehr allgemein. Wer meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem Mann, der tief gräbt und ein Felsenfundament freilegt, um darauf sein Haus zu bauen. Da gibt es jetzt in der Kirchengeschichte unterschiedliche Strömungen. Eine, die, vor der ich immer wieder auch gerne mal warne, ist der Calvinismus, der an dieser Stelle sagen würde, ja, ja, das sagt Jesus schon so, aber damit ist noch lange nicht jeder gemeint. Laut Calvinismus stellt Jesus sich vor eine Gruppe von Menschen hin und sagt, du darfst dich noch bewähren und dann vielleicht, und du darfst auf keinen Fall. Dieses Denken macht aus Christus einen halben Christus und aus dem Kreuz ein halbes Kreuz. Ich verstehe bis heute nicht, wie man das als reformatorisch bezeichnen kann. Damit bin ich bei meinem ersten Punkt, der Zugang zum Glauben. Ich verweise noch einmal auf den Autor dieses, Entschuldigung, damit wir hier hermeneutisch nicht in komisches Fahrwasser kommen. Der Autor ist Gott. Ich verweise noch einmal auf den Schreiber des Lukas-Evangeliums. Lukas war Heide und ist in Antiochia durch den Verkündigungsdienst von Paulus, Barnabas und anderen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Das merkt man seinem Evangelium auf jeder Seite an, dass er sich an alle die wendet, die im alten Bund noch von der Gottesgemeinschaft ausgeschlossen waren. Man merkt da auch ein bisschen, dass er bei Paulus in die Lehre gegangen ist. Wenn Paulus in Epheser 2 davon redet, dass Gott in Jesus Christus aus den Fernen und den Nahen eines gemacht hat. Das ist dem Lukas das Wichtige bei den Berichten, die er von Jesus weitergibt. Und so ist es hier nicht ganz von ungefähr. Ein römischer Hauptmann. Es ist hier in dem Bericht, den Lukas aus dem Leben Jesu uns überliefert, gerade nicht der Synagogenvorsteher oder sonst irgendjemand aus dem Haus Israel. Es ist ein römischer Hauptmann, daher ist er von Hause aus Heide und hing wahrscheinlich, weil das keine so unreligiöse Zeit war, irgendeinem fremden Götzen an. Wir bekommen nicht berichtet, welchem. Er scheint aber in Israel einiges schon von der Wahrheit des lebendigen Gottes gefunden zu haben. Das wird uns vom Synagogenvorstand auch so berichtet, dass er dem Volk Gottes sehr wohl gesonnen ist, gehört aber nicht dazu. Er ist Heide. Dieser Heide wendet sich an Jesus Christus und er tut das auf eine ganz grundsätzliche Art und Weise, die heißt, Jesus hat gesagt, ich bin das Felsenfundament, bau dein Lebenshaus auf mich. Der Hauptmann verhält sich nach der Devise, Jesus, du hast gesagt, du bist das Lebensfundament, ich baue jetzt mein Lebenshaus auf dich. Das ist der denkbar einfachste Glaubenszugang und den wählt hier jemand, der früher eigentlich keinen Zugang zu Gott gehabt hätte. Umso wichtiger ist es festzustellen, wie Jesus darauf reagiert. Umso wichtiger ist es ja auch für uns, das zur Kenntnis zu nehmen, wenn Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Dass das über die Juden hinausgeht. Und wenn es über die Juden hinausgeht, also eine Grenze, die Gott im alten Bund gezogen hat, und das ist völlig unzweideutig, dass es darüber hinausgeht, dann wäre die Frage: Kann es noch eine Grenze dafür geben, wer kommen soll und wer legt die fest? Gott legt keine Grenze mehr fest, also gibt es auch keine. Also lautet der Ruf Jesu: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ganz konkret: Komm her zu mir, Jens, wenn du mühselig und beladen bist, ich will dich erquicken. Wenn ich das aufschreiben würde, würde ich nach dem Komma "komm her zu mir" drei Pünktchen machen. Dann würde ich euch das geben und ihr schreibt bitte jeder seinen eigenen Namen da rein. Das ist der Ruf des Evangeliums, der hier transportiert wird. Jesus bescheinigt hinterher, dass der Hauptmann genau das Richtige getan hat, sich im Glauben an Jesus Christus gehängt. Jesus kritisiert das nicht, ganz im Gegenteil, er hebt es ausdrücklich lobend hervor. In Matthäus 9 ist es, glaube ich, da finden wir einen Bericht, dass Jesus einen Ausflug gemacht hat in das Gebiet von Tyrus und Sidon. Und er ist irgendwo zu Tisch und es kommt eine Frau, die ihm von ihrer kranken Tochter erzählt, mit der Bitte, diese Tochter gesund zu machen. Da sagt Jesus: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot nehme und es den Hunden gebe. Im Zusammenhang des an Juden gerichteten Matthäus-Evangeliums ist Hunde völlig eindeutig der Begriff für Heiden. Das ist ja etwas sehr vor den Kopf Stoßendes, etwas sehr Ausschließendes, etwas sehr zur Verzweiflung Treibendes. Die Frau glaubt sich dadurch. Diese Frau sagt: Und doch ist es so, wenn Essen vom Tisch fällt, essen es die Hunde. Dazu sagt Jesus: Dass du dich zu mir durchgeglaubt hast, Frau, das ist dein Heil. Dass du in deinem Glauben an mich, deinen Heiland, diese Grenze überwunden hast, weil du siehst, dass ich deine Hilfe, dass ich deine Rettung bin, weil du dich da in diesem Wissen, in diesem Glauben an mich hängst. Darum soll dir nach deinem Glauben geschehen. Deine Tochter wird gesund. Das ist der Matthäus-Bericht. So geht Jesus damit um, dass Menschen, die nicht aus dem Volk des alten Bundes zu ihm kommen, sich an ihn wenden. Der Zugang zum Glauben ist frei, er ist offen. Ich würde gerne solche Verse wie Matthäus 11, Vers 28: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, mal so drucken, dass das Wort alle eine größere Schrift hat, fett gedruckt ist, kursiv, gesperrt und unterstrichen. Damit es hier wirklich kein Vertun mehr gibt. Jesus ist der Heiland der Welt. Es ist biblisch auch völlig eindeutig, nicht allein aber unsere Sünde, sondern die der ganzen Welt trägt er. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Deswegen auch in der Seelsorge dieser Ruf, bitte höre den jeder für sich, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Oder in unserem Zusammenhang das einfache 1:1 übersetzen. Jesus sagt, ich bin das Lebensfundament, bau dein Lebenshaus auf mich. Der Hauptmann sagt, du bist das Lebensfundament, ich baue mein Lebenshaus auf dich. Das ist es, was Jesus hinterher besiegelt mit dem Satz, da gucke mal an. Hätte ich mal im Volk Gottes so einen Glauben gefunden? Das ist der Glaube, der Jesu Lob hervorruft. Damit sind wir auch schon beim zweiten Gedanken. Wie geht das eigentlich mit dem Glauben? Ich hatte gerade schon erwähnt, der Hauptmann macht hier so eine 1:1-Gleichung auf. Jesus, du hast gesagt, du bist das Lebensfundament und ich soll mein Haus, mein Lebenshaus auf dich bauen. Jetzt komme ich. Ich baue mein Lebenshaus auf dich, du bist das Lebensfundament. Dieser Hauptmann macht das an einer sehr konkreten Sache fest. Er macht das zunächst mal gar nicht so grundsätzlich. Er macht das an einem bestimmten Punkt. Die Übersetzung ist hier nicht ganz klar. Im Griechischen ist es Pais, das wäre eigentlich der Sohn. Luther übersetzt mit Knecht, vielleicht ist auch anzunehmen, dass es ein Knecht ist, der ihm so teuer ist wie ein Sohn. Und der ist krank. Und um dieses kranken Sohnes oder Knechtes willen, wendet der Hauptmann sich an Jesus und sagt, Jesus, du hast gesagt, für solche Dinge bist du das Fundament, auf dieses Fundament baue ich jetzt. Jesus hat das vorher in Kapernaum schon sehr deutlich gemacht, dass Krankheiten vor ihm keinen Widerstand zu leisten haben, dass auch die Verursacher von Krankheiten vor ihm nicht bestehen können. Der Hauptmann wird ihn also schon mal in Aktion erlebt haben und er hat ihm zugehört. Jesus ganz grundsätzlich feststellt, wer er ist. Er ist der von Gott geschickte Heiland und Erlöser und König, an den man sich wenden soll in all den Dingen, für die, ja, die Hilfe alleine von dem Herrn kommen kann, der Himmel und Erde gemacht hat. Und so einfach gestaltet der Hauptmann hier den Zugang. Die Juden machen das anders. Die Synagogenvorsteher, die hier kommen, die machen erstmal eine lange Litanei runter, weshalb es dieser Hauptmann wohl wert wäre, dass Jesus ihm diesen Gefallen tut. Ihr Hauptpunkt ist, er verhält sich gegenüber dem Volk der Juden sehr positiv. Das findet in den Augen Jesu gar keine Beachtung, das ist ihm nicht wichtig. Diese Verdienstliste, die will Jesus gar nicht vorgelegt haben. Was bei Jesus zählt, ist das ganz Schlichte, dass der Hauptmann sich an ihn wendet. Dass der Hauptmann sich ihm anvertraut. Der Hauptmann selber kommt ja gar nicht mit diesen guten Werken, die er vor sich her schöbe. Das tut ja nur der Synagogenvorstand. Der Hauptmann kommt einfach oder lässt Jesus ausrichten ein ganz einfaches Anliegen, ohne dass er selbst bei diesem Anliegen irgendetwas beizusteuern hätte, dass er irgendetwas gültig machen würde. Er könnte ja zum Beispiel auch darauf verweisen, ich bin Hauptmann der römischen Legion, ich habe hier das Sagen in Kapernaum. Das tut er nicht. Vielmehr tut er das Gegenteil davon, auch das zeichnet den Glauben dieses Hauptmanns aus und gehört zentral in den Gedanken, wie glaubt man eigentlich. Dieser Hauptmann sagt, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Dass so ein Satz von einem römischen Hauptmann überhaupt zitiert werden kann, ist das eigentlich erstaunlich. Seine Haltung hätte sein müssen, du bist es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Der Hauptmann war ein kommandierender Offizier der Besatzungsmacht. Jesus war ein hergelaufener Wanderrabbiner des unterworfenen Volkes. Dieser Hauptmann nimmt Abstand von der Geltung, die er nach außen hin beanspruchen könnte, und setzt sich selbst in eine rechte Position, gemessen an dem, an den er sich mit seiner Bitte wendet. So wird aus dem eigentlich hier vorzustellenden, du bist es nicht wert, dass du in mein Haus kommst, eine Glaubenshaltung der Demut, die sagt, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Auch das findet wohl bei Jesus dieses, da guck mal an, diesen Glauben hätte ich gerne mal im Volk Gottes. Der Hauptmann misst sich selbst die rechte Position zu, wenn er sich an Jesus wendet, indem er einen Weg der Demut geht. Die Synagogenvorsteher gehen davon aus, dass man nur auf einem Weg zu Jesus bzw. dann auch zu Gott kommen kann, der einen selbst durch was auch immer, durch persönliches Gutsein oder durch persönliche gute Leistungen immer höher führt, sodass man irgendwann tatsächlich sich erdreisten kann, zu Gott zu kommen. Ludwig von Beethoven soll mal auf der Straße in Wien dem österreichischen Kaiser begegnet sein und ihn nicht gegrüßt haben. Und von einem Begleiter darauf angesprochen, sagte Beethoven, was der ist, ist er aus Gottes Gnade, was ich bin, bin ich aus mir selber. Der müsste mich grüßen. Das ist die Haltung der Selbstgerechtigkeit, die Haltung, die danach strebt, sich selbst immer weiter vermeintlich gerecht zu machen, wenn man zu Gott kommen will. Die Glaubenshaltung des Hauptmanns ist die, dass er Orden und Ehrenzeichen, Uniform, Rang, Geltung, politische und militärische Überordnung einfach weglegt und nichts von alledem Jesus entgegenführt. Das Einzige, was er Jesus entgegenführt, ist der Satz, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Diese Haltung der Demut hat eine zentrale Bedeutung für eine Glaubenshaltung. Und dann kommt er mit seinem Anliegen. Er kommt mit dem, was er auf dieses Lebensfundament bauen will. Er kommt mit dem, worin er weiß, nur der, der Himmel und Erde gemacht hat, von dem kann mir hier Hilfe kommen. Und das baut er auf den, der gerade vorher gesagt hat, ich bin das Lebensfundament, bau auf mich. Ja, ich weiß nicht, ob wir konkreter werden sollten, werden müssten in unserem Glaubensleben. Ich könnte mir da bei mir ein paar Bereiche vorstellen, wo ich konkreter werden muss. Und von da aus geht es ja dann sicherlich auch tiefer. Wer von der Vollmacht Jesu überwunden ist, der wird ja sicher nicht wieder dahinter zurückgehen, zu sagen, nun nehme ich auch mein ganzes Leben und baue es auf dieses Fundament. Ich nehme mein Leben mal von meinem selber zusammengegossenen Treibsand runter und grabe dafür auch so tief, wie ich graben muss, um auf das Felsenfundament zu kommen. Vielleicht hat dieses Tiefgraben damit zu tun, dass man aus seinem Leben erstmal eine Menge wegschaufeln muss. Dann schaufelt es nach Golgatha, wo der auf euch wartet, der stark genug ist, alles das, was ihr dahin schaufelt, auch wegzuschmeißen. Und so weit wegzuschmeißen, dass es niemand zurückholen kann. Und dann grabt wirklich so tief, nicht bis ihr meint, jetzt ist aber mal genug gegraben, sondern so tief, dass ihr bei Jesus, dem Felsenfundament, rauskommt, auf das ihr euer Leben wirklich bauen könnt. Vielleicht muss jemand beim Graben helfen. Das nennt man dann Seelsorge. Wer auch immer sein Leben, sein Lebenshaus auf das Felsenfundament Jesus bauen will, der hat das Recht, jeden beliebigen anderen, der sein Lebenshaus auf diesem Felsen schon gebaut hat, um Hilfe beim Graben zu bitten. Und jeder, der sein Lebenshaus auf diesem Felsen schon gebaut hat, ist verpflichtet, anderen, die das auch wollen, beim Graben und beim Bauen zu helfen. Vielleicht ist das hier ein bisschen doch noch der Sinn darin, die Synagogenvorsteher vorzuschicken. Eigentlich ignoriert Jesus das ja ein bisschen und macht den Umweg nicht so richtig mit. Er nimmt das zwar zur Kenntnis, was die sagen, aber es geht ihm dann doch um den Hauptmann. Die Mittlerrolle billigt er denen nicht zu. Aber er sieht, dass sich hier jemand, der von sich selber die Haltung einnimmt, ich bin es nicht wert, trotzdem an ihn wendet mit einer konkreten Lebensbitte. Das findet in den Augen Jesu Christi höchste Anerkennung, eine Anerkennung, die ihn zu dem Satz bringt, guck mal an, das ist der Glauben, den ich gerne hätte. Ihr Juden, nehmt euch mal ein Beispiel daran, glaubt auch mal so an mich. Das Was des Glaubens, um es mal so deutsch ein bisschen holperig auszudrücken. Was glaubt dieser Hauptmann eigentlich? Warum wendet er sich an Jesus? Der Hauptmann liefert ja hier einen Vergleich mit seiner eigenen Lebenswelt. Der sagt, ich bin römischer Centurio, ich habe 100 Leute unter mir. Wenn ich pfeife, springen die. Über mir habe ich einen Tribun. Wenn der pfeift, dann springe ich. Über uns allen ist ein Kaiser. Wenn der pfeift, springt das ganze Römische Reich. Ich weiß, wie Hierarchien funktionieren, wie Machtstrukturen funktionieren. Und ich weiß, wer du bist, Jesus. Ich weiß, dass du derjenige bist, der den Mächten zu befehlen hat. Wenn ich im Römischen Reich die Autoritätskette kenne, darf ich in dir auch erfahren, wie die Autoritätskette in der geistlichen Welt aussieht. Und du stehst an ihrer obersten Spitze. Darum sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Hier finden wir einen Glauben, der in aller Einfachheit Jesus ernst nimmt als den, der er ist. Der Jesus auch in Anspruch nimmt als den, der er ist. Nämlich den Obersten der Befehlshierarchie in der geistlichen Welt. Dann Natürlich, wir befinden uns hier vor Golgatha, nach Golgatha, auch das Lamm Gottes, das da trägt die Sünde der Welt. Jesus annehmen als den, der er ist, Jesus ernst nehmen als den, der er ist. Leg deine Sünden auf dieses Lamm. Dieses Lamm hat auch deine Sünden nach Golgatha getragen. Du brauchst nicht davor zurückzuscheuen. Du darfst seiner ganz einfachen Einladung in ganzer Einfachheit Folge leisten, wenn er sagt, ich bin das Lebensfundament, bau dein Haus auf mich, dass du sagst, du bist mein Lebensfundament, ich baue mein Haus auf dich. Wenn er sagt, ich bin das Lamm Gottes, das für deine Sünde ans Kreuz geht, zu sagen, du bist das Lamm Gottes, das für meine Sünde ans Kreuz geht, hier bring ich dir mein Leben, ich bring dir meine ganze Trennung von Gott, ich bring dir alles, was ich getan habe, und ich danke dir, dass du es trägst und wegträgst und mir vergibst. Jesus ernst nehmen als den, der er ist, auch im Direkten, im Praktischen, so wie der Hauptmann das hier macht. Der Hauptmann hat vermutlich, das unterstelle ich jetzt mal, bei seiner Beschäftigung mit der jüdischen Religion Jesaja 52 und 53 gelesen. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Auch die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir gerecht. In heutigen Synagogen sind diese Seiten verklebt, damit niemand sie liest. Ich denke, der Hauptmann hat sie gelesen und hat das übertragen. Jesus ernst nehmen als den, der er ist. Hier ist meine Not, mein geliebter Knecht oder Sohn in seiner lebensbedrohenden Krankheit. Im Wort Gottes steht von dir geschrieben, dass du Krankheit, Schmerz, Strafe, alles getragen hast. Nun nimm auch das und trag es weg. Jesus ernst nehmen als den, der er ist. Darauf gibt Jesus sein Siegel und sagt, na, guck mal an. Diesen Glauben, den wünsche ich mir, den finde ich toll. Dieser Glaube ist die Art, mit mir in Beziehung zu treten, die ich gerne haben will. Dieser Glaube ist die Art, mit mir in Beziehung zu treten, die ich mir vom Volk Gottes wünschen würde. Darin steckt ja dann auch für die Leser der Aufruf, wenn sie zum Volk Gottes gehören, mach das genauso. Du bist dazu berufen, Jesus anzunehmen, der ist nämlich zu dir gesandt. Und du bist auch dazu berufen, Jesus ernst zu nehmen. Du mach das mal. Glauben heißt, mit Jesus in Beziehung zu treten, in dem Sinne, wie ihn dieser Hauptmann hier vorlebt. Jesus, du hast gesagt, du bist das Lebensfundament, auf das ich mein Haus bauen soll. Hier hast du mein Leben. Ich will dich als Fundament. Ich baue mein Lebenshaus jetzt auf dich. Hilf mir bitte bauen. Jesus, du bist das Opferlamm, das von Gott gekommen ist, um meine Sünden zu tragen. Hier hast du meine Sünden. Ich danke dir, dass du sie trägst und so weit wegwirfst, dass sie zu mir nicht zurückkommen. Jesus, du bist der, der von Gott gekommen ist, um meine Krankheit, meine Schmerzen und meine Not auf sich zu nehmen, als Versorger meiner Seele, als mein guter Hirte. Hier hast du alles, was mein Leben zerquetscht. Ich danke dir dafür, dass du es nimmst, dass du es trägst. Und wenn du bei dir befindest, ich soll es behalten, dann danke ich dir dafür, dass du mich damit trägst. Wir hatten in Tabor einen Wirtschaftsleiter, der war vorher als Prediger unterwegs und der erzählte mal, er wäre von irgendwoher nach Hause gekommen mit einer schweren Aktentasche, da kam seine Tochter auf ihn zugerannt und sagte, Papa, ich trage deine Aktentasche. Und er sagt, die ist viel zu schwer für dich. Das macht nichts, Papa, dann trage ich die Tasche und du trägst mich. Das ist der Glaube dieses Hauptmanns. Das ist der Glaube, den Jesus sich wünscht und ich kann da nur mit Helge Stadelmann ermutigen, festhalten. Stadelmann erzählte mal, er wäre während seines Theologiestudiums in jedem Semester von seinem Professor gefragt worden, wann er denn endlich diesen Sonntagsschulglauben aufgeben wollte. Und er hätte jedes Semester gesagt, ich will den überhaupt nicht aufgeben, das ist mein Glaube an Jesus Christus, den gebe ich nicht weg. So funktioniert auch das Lied, von dem Karl Barth mal sagte, als er gefragt wurde, Herr Professor Barth, was ist denn eigentlich die Summe Ihrer Theologie? Und Karl Barth sagte, die Summe meiner Theologie ist ein Lied. Weil ich Jesu Schäflein bin, darum freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Jesus, du hast gesagt, du bist das Lebensfundament für mein Lebenshaus. Hier hast du mein Leben. Ich will es auf dich bauen. Bitte nimm es an. Bitte hilf mir beim Bauen. Amen.